Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben, und mit der Hunderunde geht's auch sofort los. Doch jetzt geht's auch mit was anderem schon wieder los, und zwar der Hochzeit der Zecken und Flöhe. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, wie schütze ich meinen Hund?
Na, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr was macht. Zecken und Flöhe sind ja nicht nur lästig, die können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Borreliose zum Beispiel oder die als Hundemalaria bekannte Babesiose.
Und da möchten wir euch die erste rezeptfreie zugelassene Kautablette gegen Zecken und Flöhen bei Hunden empfehlen. Front Pro. Front Pro könnt ihr ganz einfach mit oder ohne Hundefutter geben und habt dann einen ganzen Monat lang Ruhe. Also eine Tablette, ein Monat Schutzwirkung.
Dabei ist die Kautablette gut verträglich, sogar für Allergikerhunde, Hunde mit MDR1-Gendefekt und auch tragende oder säugende Hündinnen.
Auch gut, für Front Pro braucht ihr kein Rezept. Das könnt ihr ganz einfach bestellen. In Apotheken, Online-Apotheken oder sogar bei Amazon.
Ja, und wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, folgt einfach dem Link in unseren Shownotes. Weitere Infos findet ihr auch unter frontline.de sowie unter frontline.de/Basisinformation.
Und das hier wollte ich schon immer einmal sagen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Tierapotheker.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist Mittwoch und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine neue Folge für euch und Lisa ist natürlich auch wieder mit am Start. Was wäre dieser Podcast auch ohne Lisa? Nicht viel auf jeden Fall. Und Lisa, schön, dass du natürlich wieder mit dabei bist. Und ich wollte dich aber gern mal etwas fragen, was ich dich schon lange nicht mehr gefragt habe. Was war dein Trainingsmoment der Woche?
Mein Trainingsmoment der Woche war der Hund Cleo. Cleo hat nämlich bis vor 4 Wochen ungefähr noch eine Stunde lang durchgebellt. Wirklich komplett die ganze Stunde durchgebellt. Und man konnte sich nicht unterhalten, die Menschen konnten nicht mitmachen. Und Cleo hat eigentlich nur abgewartet an der Seite und hat gelernt, Hunde anzugucken und dabei nicht zu bellen. Und diese Woche hat sie eine komplette Stunde mitgemacht und hat, glaube ich, 3-mal gebellt.
Boah.
Ja, das war echt schön.
Und boah, crazy.
Die machen jetzt noch nicht so ganz normal mit. Also wie man sich das jetzt vielleicht denken kann, aber zumindest kann Cleo in der Gruppe stehen und so leichte Übungen mitmachen. Das war echt schön.
Das finde ich auch.
Ja, das
vor allen Dingen ist das gut. Ja auch echt eine Erleichterung, glaube ich, auf aller Seiten. Ja. So, oder?
Also ist für alle gut. Für die Besitzer vielleicht auch an Position 1. Dann kommt vielleicht Cleo, für die das wirklich gut ist. Dann komme ich, die Stimme ein bisschen schont, wenn Cleo nicht die ganze Zeit schreit wie am Spieße. Für die anderen Hunde, also natürlich auch für Cleo selber, für die anderen Hunde, die nicht permanent gestresst dadurch sind. Und aber auch die anderen Teilnehmer, weil die waren natürlich auch irgendwann so ein bisschen
da. Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Und trotz alledem war natürlich immer, hey, voll gut, dass man diesem Hund so eine Chance gibt, voll gut, dass sie hier dran teilnehmen kann, dass sie das lernen, wenn nicht hier, wo dann und so weiter. Und aber ich, trotzdem, wenn da so ein ganzer Hund, also die ganze Stunde lang bellt, ey, da bist du am Ende schon, klingelt's auf dem Ohr.
Ja, das glaube ich.
Aber wie gesagt, diese Woche hat Cleo voll wenig gebellt, sie konnte mitmachen. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
Das freut mich für alle Beteiligten auf jeden Fall.
Ich auch. Was war dein Trainingsmoment mit Taylor letzte Woche?
Letzte Woche war es
auch. Ich habe nämlich gehört, dass das ganz gut war letzte Woche.
Boah, Taylor war richtig gut.
Aber ihr seid ja nicht mehr Welpe, also nee, Junghundekurs.
Jung. Taylor war tatsächlich echt richtig gut.
Ja, ich habe schon einen natürlich direkten Report davon gehört.
Ja, doch. Also ich glaube, was Taylor tatsächlich extrem geholfen hat an dem Tag, also sie war eh gut drauf. So, ich glaube, das wäre auch sowieso eine gute Stunde an sich geworden. Aber was ihr, glaube ich, extrem geholfen hat, war, dass die Hunde zum allerersten Mal vor der eigentlichen Stunde ein bisschen spielen durften. Mhm. Und sie natürlich ihre Energie da ein bisschen rauslassen konnte. Und ich weiß natürlich auch, dass das komplett ins Gegenteil überschlagen kann, dass Hunde danach nicht mehr ansprechbar sind und dann nur noch spielen wollen. Bei Taylor ging das aber tatsächlich. Also das war dann danach irgendwie okay. So, weil wir waren dann auch zum Beispiel, wir haben Deckentraining gemacht. Und wir waren dann zum Beispiel auch an dem Punkt, wo wir dem Hund sozusagen von einer Distanz auf die Decke schicken sollten. Und sie war ganz dicht an Polly dran. Mhm. Und das hat sie überhaupt nicht gejuckt.
Ja, krass,
sie ist nicht einmal zu Polly gegangen.
Manchmal ist es tatsächlich, wenn die vorher so ein bisschen Druck abgespielt haben, gut. Wie du schon sagst, manchen gelingt das überhaupt nicht gut. Manche sind danach so hyper, dass halt nichts mehr geht. Aber ist ja cool, wenn das für Taylor so positiv sich geäußert hat.
Das hat sich super geäußert bei ihr an dem Tag.
Vorher immer so ein bisschen spielen.
Wahrscheinlich ja, ne? Wahrscheinlich einfach ein bisschen Energie rauslassen bei ihr.
Klar, jetzt sagt man natürlich, der Hund kann nicht immer vorher erst spielen, ja. Dann kann er sich konzentrieren. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen, wo wir auch sagen, hey, da muss der Hund auch mal hintrainieren, dass er auch mal Frust aushält, obwohl er spielen will, sich zu konzentrieren. Aber klar, wenn das eine kleine Hilfe ist, kann man das ja vielleicht machen. Nicht immer mit der ganzen Gruppe, aber vielleicht mal mit einem Einzelnen oder so.
Ja, auf jeden Fall hat ihr das, glaube ich, geholfen und danach durfte sie dann auch noch mal spielen. Also sie hatte den Glückstag schlechthin. Es gab auch noch Käse als Leckerli. Also das war ihre Traumstunde.
Weihnachten, Ostern, Geburtstag auf einen Tag.
Das war wirklich, das war ihr Highlight. Aber sie hat es wirklich gut gemacht. Also auch alleine, sie musste dann halt zu jedem anderen Hund hingehen und musste vor jedem anderen Hund Platz machen. So, wir haben das natürlich in unserer Distanz gemacht. Bei manchen Hunden kann sie auch näher rangehen, bei manchen nicht. So, aber das hat auch, sie hat vor jedem Hund Platz gemacht. Also hat sie sehr, sehr ordentlich gemacht.
Cool.
Für die kleine Mausi, die immer ein bisschen reizüberflutet ist.
Sehr, sehr gut.
Also das war sehr, sehr schön. Jetzt haben wir ja erstmal Pause. Mal schauen, wie es dann in 2 Wochen ist.
Manchmal kann so eine Pause total gut sein. Manchmal kann so eine Pause auch richtig so nach hinten losgehen.
Ja, wir werden es sehen.
Wir werden sehen.
Schauen wir mal, was wird, ne? Auf jeden Fall war das wirklich schön und ihr hat das, glaube ich, auch ganz viel Spaß gemacht. Sie war sehr, sehr happy, das hat man gemerkt.
Ja,
und irgendwie auch nicht so, dass sie auch im Spiel nicht irgendwie nur komplett draufgegangen ist. So, sie durfte dann ja noch mit dem Hund unserer Hundetrainerin spielen, sozusagen. Du hast ja mehrere bei dir, die liebe Theresa. Und da hat sie dann am Ende haben sich angeguckt und haben gar nicht mehr wirklich miteinander gespielt, sondern waren einfach nur beieinander.
Ja, schön.
So, dass sie auch irgendwie gemerkt hat, so, okay, ich muss jetzt hier gar nicht Vollgas geben. So, das war auch schön.
Schöner Lernprozess, ne? Dass Hunde nicht immer nur spielen müssen, sondern auch einfach mal koexistieren können und einfach so super entspannt miteinander sind, ne?
Ja, das ist
manchmal mehr wert, um ehrlich zu sein, als dieses permanente Spielen. Das Spielen sieht schön aus und man denkt so, wow, jetzt tut man dem was Gutes, aber unser Trainerherz hüpft eigentlich immer höher, wenn Hunde so eher so miteinander einfach schön sind.
Ja.
Miteinander einfach schnuppern können und so sich sein lassen können. Das ist manchmal viel mehr wert.
Ja, voll. Und bei Taylor ist es natürlich so, ich meine, sie ist ein Schäferhund und wenn sie spielt, dann hat sie natürlich auch automatisch mehr Kraft als die anderen, auch wenn sie gar nicht da bewusst irgendwie reingeht. Weil ich glaube, sie ist im Spiel schon, klar ist sie ein bisschen wilder, würde ich sagen, in Anführungsstrichen, weil sie halt einfach schneller ist als andere.
Und größer.
Und größer. Mhm. Aber sie ist eigentlich eher zurückhaltend im Spiel, finde ich. Also sie ist nicht so eine Hau-drauf-Nase.
Naja, aber so ein Schäferhund, wenn der mal die Tatze rausholt und einem kleinen Mini-Pudel einfach die Tatze so im Spielen auch einfach nur drauf haut, sage ich mal. Das ist natürlich für so einen Mini-Pudel schon mal echt eine richtige Schelle, ne? Für Taylor ist es einfach nur so ein Drauflegen. Das sind Kräfteunterschiede einfach, ne?
Eben. Das macht sie Gott sei Dank nicht so wirklich.
Okay.
Sie war auch sehr irritiert. Wilma ist ja sehr, sage ich mal, manchmal gegenüber Weibchen, meinte Therese auch. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das erzähle. Sehr bestimmt.
Das ist doch ein nettes Wort.
Sehr bestimmt, von wegen, das ist meine Grenze und nicht weiter. Und Wilma kannte auch tatsächlich Schäferhunde nicht so wirklich. Und Taylor war super interessiert an Wilma. Das war total lustig, obwohl Wilma ihr wirklich sehr deutlich die Grenze aufgezeigt hat. Taylor ist immer wieder hin, aber auch so ganz, immer so mit der Schnauze, immer so ganz vorsichtig. Und dann irgendwann war es okay.
Ja, dann hatte Wilma einen guten Tag.
Ja.
Nein, Wilma weiß einfach, wo ihre Grenzen sind. Und das, muss man sagen, macht sie sehr, sehr fein, sehr, sehr gut. Also da gibt es nichts dran auszusetzen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja.
Und Taylor kannte das halt nicht. So, weil in der Hundeschule ansonsten bei den anderen, also so deutlich wie Wilma macht es da auf jeden Fall keiner.
Darf man aber nicht sagen, Wilma ist halt auch deutlich älter, ne?
Ja.
Die ist viel souveräner als natürlich so ein Junghund.
Eben, genau.
Da merkt man dann den Unterschied. Ne?
Da merkt man eben den Unterschied. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Taylor hatte ihren Happy Tag hoch 10, also das war richtig, richtig schön.
Trag ihn dir in deinen Kalender mit einem dicken Herz ein, dass wenn nicht so gute Tage kommen, du dir diesen Tag in Erinnerung rufst und dir denkst, ah,
es kann auch anders sein.
Der Hund ist nicht kaputt. Er kann.
Nein, das weiß ich ja auch. Ich meine, wir sind ja jetzt so kurz, also wir sind ja schon Anfang Pubertät, aber ich glaube, die schlimme Phase, die kommt erst noch.
Nee,
gar nicht.
Bleibt
bei
euch bestimmt aus.
Nee, das glaube ich nicht.
Überspringt euch um eine Generation.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Die testet ja auch schon ganz gut, aber es wird sicherlich auch nicht nur mal 10 Minuten testen geben, sondern es wird, glaube ich, auch mal Tage und Wochen geben, wo getestet wird.
Wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon, ne? Naja,
Es würde mich wundern, wenn nicht, sagen wir es so.
Aber mich würde das auch tierisch wundern.
Und jetzt muss man mal go for it, Taylor. Teste deine Grenzen aus, wer weiß, was noch geht.
Ja, naja, sie möchte ja unbedingt ins Bett. Auf jeden
so, siehst du, das schaffst du vielleicht noch. Mit ein bisschen nett gucken, vielleicht. Wer weiß das schon?
Wer weiß.
Nein, Quatsch, aber ich sag immer, wenn der Hund es nicht testet, woher soll er dann seine Grenzen und seine Regeln kennen?
Ja, ja, natürlich.
Es ist völlig normal.
Ja.
Ja,
ja. Ja.
Das heißt natürlich nicht, dass dann irgendwelche Regeln eingebrochen werden müssen und dass der Hund dann ins Bett aufs Sofa darf. Das meine ich damit nicht, aber natürlich muss er das testen.
Ja, natürlich. Jetzt
und auch
vollkommen normal.
Ein drittes Mal testen.
Ja, man muss ja ausprobieren. Vielleicht gibt es irgendwann doch ein Jahr.
Ja, wer weiß das schon.
Eben.
Und allein dafür lohnt es sich.
Aus Taylors Sicht auf jeden Fall.
Sehr eindeutig. Und da wir hier aus Hundesicht sprechen, bin
richtig.
Ich für Taylor.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das macht Spaß und man merkt halt auch einfach, so, sie ist ja jetzt fast 8 Monate, meine ich. Ja, fast 8 Monate.
Sie ist schon so alt?
Ja.
Oh, okay.
Ja, crazy, ne?
Geht das?
Ja.
Ja, okay, das scheint jetzt kommt mir gar nicht so lang vor.
Mir auch nicht, aber die war halt ja auch so ein kleiner Flauschi und ich denke mir gerade die ganze Zeit, wo ist dieses kleine
Krass,
Flauschi
ne,
hin?
Dass das geht.
Wo ist dieser kleine Flauschi
hin? Dass die Haut so mitwächst.
Ja,
ich finde es ja bei Menschen auch so, aber ich finde bei Hunden ist es schon, weil es so schnell geht, fragt man sich, wie der Körper so schnell hinterherkommt mit Wachsen.
Ja, vor allen Dingen ist ja eben auch dieses, irgendwie der Kopf ist ja überhaupt noch nicht, also das Gehirn ist überhaupt nicht mitgewachsen, in Anführungsstrichen.
Ich wiederhole mich sehr gerne. Im ersten Jahr kommt die Höhe, im zweiten Jahr kommt die Breite, im dritten Jahr kommt das Gehirn und bei langhaarigen Aussies kommt im vierten Jahr das schöne Fell.
Ja.
Man sagt es nicht ohne Grund so. Also,
ja, ja.
Wenn ihr ein Pubertier da draußen habt, ihr müsst bis zum dritten Jahr warten, dann wird alles besser.
Wobei es auch jetzt schon, ne? Also ich finde, man merkt diese...
Bisschen Gehirn hat sie schon.
Ja, ich finde, man merkt einfach diese Schritte, dass da schon auch Dinge, also Prozesse angestoßen sind im Gehirn, so.
Ich finde es immer, ich habe irgendwann mal gesagt, ihr kennt doch so Schneekugeln, die so mit Wasser gefüllt sind und so diesen weißen Schnee drin haben. Dieser weiße Schnee ist das Gehirn. Das liegt auf dem Boden. Also Gehirn ist da. Und ab und zu schüttelt es bei so Hunden so das Gehirn durch und dann schneit das. So ist das bei so pubertierenden Hunden. Dann ist halt manchmal so Glitzerknete oder halt so Schneegestöber.
Ja.
Dann ist kurz mal schlechte Sendeverhältnisse und wenn sich das wieder gelegt hat, dann kannst du wieder durchgucken.
Ja, eben. Und es geht auch jetzt schon manchmal. Es wird schwierig sein.
Dann legt sich der Schnee gerade.
Genau, dann legt sich der gerade, aber es gibt mit Sicherheit auch Phasen, wo dann mal wieder
die Schneekugel mal geschüttelt wird.
So ein richtiger Wintereinbruch ist über mehrere Tage. Naja, auf jeden Fall wollen wir heute mit euch über ein Thema sprechen, welches ihr euch tatsächlich schon lange von uns gewünscht habt. Und es ist ja auch, würde ich sagen, ein kontroverses Thema, Lisa, oder? Wir wollen
super
mit euch...
Krass, ja.
Über Kastration sprechen. Kannst du denn diese Kontroverse diesbezüglich verstehen zu dem Thema?
Ja, total.
Okay. Was ist denn das Kontroverse?
Das Kontroverse ist eigentlich das Thema, muss mein Hund kastriert werden, weil er auf anderen Hunden aufreitet? Muss mein Hund kastriert werden, weil er Dominanzgehabe zeigt? Meine Hündin muss kastriert werden, weil ich nicht will, dass sie den Teppich voll blutet? Und das ist halt, das machen sich viele Leute sehr, sehr leicht und sagen einfach, ja, ist so logisch, dass die kastriert werden. Und das finde ich nicht so einfach zu beantworten, zumal, das wirst du ja vielleicht auch gleich noch erzählen, dass das in Deutschland auch gar nicht so einfach erlaubt ist, rein theoretisch.
Rein theoretisch.
Da gibt es nämlich einen Paragraphen und der sagt eindeutig, dass man, das ist das Tierschutzgesetz in Deutschland, dass man nicht einfach ohne medizinische Grundlage einem Hund entweder Körperteile abschneiden, amputieren darf, dass man Organe entnehmen darf oder dass man sonst irgendwelche Operationen an diesem Tier, da steht Wirbeltier, durchführen darf. Außer es gibt eben eine medizinische Begründung. Und diese medizinische Begründung kann natürlich nur ein Tierarzt geben.
Das stimmt, die können wir als Halter nicht liefern.
Nein, das heißt, du kannst nicht einfach zum Tierarzt gehen und sagen, mein Hund, der bellt immer so viel und jetzt, der missfällt mir, zieht auch so doll an der Leine, jetzt möchte ich den gern kastriert haben. Ein seriöser Tierarzt würde dann sagen, Moment, stopp mal, das ist definitiv kein Grund für eine Kastration.
Zu Recht auch.
Ja, natürlich. Also ich
vor allen Dingen löst sich nicht alles mit einer Kastration.
Nein, längst nicht. Längst nicht. Genau, das ist nämlich auch noch was. Das sind so Mythen. Kastriere ich meinen Hund, egal ob Hündin oder Rüde, dann sind die Probleme weg.
Mhm.
Ja, das ist natürlich Wunschdenken, ne?
Das stimmt.
Durch eine Kastration verändere ich ja nur den Hormonstatus beim Hund und nicht den Charakter.
Nee, das kann man ja Gott sei Dank auch nicht wirklich an dem Charakter des Hundes rumdoktern. Ich glaube, das wäre ganz schön fatal.
Ja, dann würden, glaube ich, sehr viele Leute dummerweise am Charakter des Hundes rumdoktern.
Ja.
Und das wäre natürlich total schade.
Sind eben halt einzigartig, so wie wir ja auch.
Ja, genau.
In unserem Charakter.
Genau. Und nur weil uns der Charakter vermeintlich nicht passt,
ja,
kann ja der Hund erstmal nichts dazu.
Nee, eben.
Also von daher wäre es natürlich doof, wenn man daran rumoperieren kann, kann man nicht. Von daher muss man sich ja glücklicherweise die Frage schon mal nicht stellen.
Das stimmt. Das brauchen wir nicht. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, was überhaupt Kastration ist und was das bedeutet.
Genau. Also man unterscheidet ja zwischen Sterilisation und Kastration. Sterilisation.
Du wusstest, dass ich darauf hinaus wollte.
Ich habe es geahnt.
Okay, mach weiter.
Nehmen wir erstmal die Sterilisation. Die wird eigentlich eher ganz, ganz selten gemacht. Das ist bei Hündinnen und Rüden möglich. Und da sterilisiert man, sprich man klemmt oder man schneidet die Samenstränge durch. Das sind entweder die Eileiter oder beim Rüden eben wirklich die Samenstränge am Hoden. Das bedeutet aber, dass eine Hündin immer noch läufig werden kann. Das bedeutet auch, dass eine Hündin immer noch Hormone produziert. Es bedeutet auch, dass ein Rüde immer noch Hormone produziert. Das heißt, eine Sterilisation ist nicht das, was sich wahrscheinlich die meisten in Anführungsstrichen wünschen. Da geht es nämlich darum, und das ist bei der Kastration der Fall, dass eben komplett die Keimlinge, also da, wo sozusagen die Hormone gebildet werden, also wirklich der komplette Hoden entfernt wird oder bei der Hündin eben der komplette Eierstock, gegebenenfalls sogar noch die Gebärmutter. Genau, das wird also komplett entfernt, ist natürlich auch nicht wiederherstellbar, weil einmal weg, einmal weg.
Ja.
Und das bedeutet dann auch, dass der Hund oder die Hündin nicht mehr die entsprechenden Hormone bildet. Also auch nicht mehr läufig wird und der Hund auch keine Babys mehr zeugen kann. Und dann gibt es noch Nummer 3, den Kastrationschip. Den kann man eben bei Rüden setzen. Der wird unter die Haut gegeben und der hemmt die Hormonbildung.
Okay.
Das kann man sozusagen so einmal als Testen vor einer Kastration gut und gerne machen. Und das, wenn ich zu einer Kastration rate, dann rate ich sowieso immer erstmal zu so einem Kastrationschip.
Und das geht bei Hündinnen aber nicht?
Das geht bei Hündinnen nicht.
Okay. Hat wahrscheinlich Gründe. Wow, Mareike. Vielen Dank für diesen sehr sinnvollen Beitrag.
Hat Gründe, ja.
Okay, dann lass uns doch nochmal darauf schauen vielleicht, was die Pros und Kontras sind, bevor wir auf den eigentlichen Prozess eingehen. Da wollen wir auch noch drüber sprechen, aber vielleicht erstmal die Entscheidungsfindung, ob es sinnvoll oder eben nicht sinnvoll ist.
Jetzt muss man sagen, sinnvoll ist es dann, wenn ein Hund darunter leidet. Wenn wir uns jetzt einmal die Hündin vornehmen, was ist denn das? Wenn die wirklich scheinschwanger wird, wenn die Gebärmutterentzündungen haben, wenn die wirklich schwere Verläufe haben, dann ist es medizinisch in jedem Falle, ich will nicht sagen ratsam, aber kann man definitiv drüber nachdenken, ob so eine Hündin nicht mit einer Kastration besser dran ist.
Mhm.
Bei einem Rüden ist es, wenn der super viel Stress hat, wenn der draußen nur noch am Schnuppern ist, nur noch am Rumlecken, nur noch am Aufreiten ist, der reitet andere Rüden auf, andere Hündin auf, der reitet zu Hause alles an Kissen, Spielzeugen, alles auf, der frisst nicht mehr, der singt Lieder zu Hause, der ist total unruhig, der rennt weg, also der hat wirklich Stress. Auch dann kann man da gut und gerne mal drüber nachdenken. Ein Hund, der, ich will es mal platt sagen, einfach nur dominant ist, einfach nur anderen Hunden gegenüber nicht so nettes Verhalten hat, dem wird man mit einer Kastration pauschal nicht helfen. Das heißt, das kann man schon mal aus seinem Kopf so ein bisschen streichen. Das sind jetzt erstmal die medizinischen Gründe, warum eine Kastration sinnvoll ist. Und irgendein Punkt davon muss erfüllt sein, weil sonst würde das kein seriöser Tierarzt eigentlich machen.
Gibt es denn noch andere Gründe, die dafür sprechen könnten?
Natürlich irgendwelche Erkrankungen, Krebs.
Mhm.
Beim Rüden ist es natürlich Hodenkrebs oder Prostatakrebs oder irgendwelche anatomischen Vergrößerungen, weswegen das sein muss. Bei einer Hündin ist es jetzt genauso. Bei der Hündin sagt man ja, dass man eigentlich nach der ersten oder zweiten Läufigkeit spätestens kastrieren soll, damit man die Wahrscheinlichkeit einer Gesäugeleisten Tumoransammlung das reduziert. Ja, da gibt es Studien zu, das gibt es wirklich. Heißt aber nicht, wenn man kastriert, dass das nicht trotzdem auch passieren kann.
Mhm.
Von daher muss man sich das gut überlegen, ob man wirklich deswegen einem Hund eine Operation unterziehen muss und wichtige Hormone, die auch für die Gehirnreifung zuständig sind, zu entziehen, weil man gegebenenfalls ganz eventuell einem Tumor aus dem Weg gehen möchte, präventiv.
Mhm. Jetzt hast du das gerade angesprochen, zwischen der ersten und zweiten Läufigkeit und so weiter. Wir stehen ja jetzt auch praktisch vor der ersten Läufigkeit mit Taylor. Und du hast die Hormone eben schon genannt. Vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Einschub machen, was die Hormone denn überhaupt mit dem Hund machen.
Ja, also Hormone sind super wichtig. Die gehören einfach dazu. Hormone machen einem Hund in gewisser Form erwachsen. Entziehst du einem Hund Hormone, also zum Beispiel vor der ersten Läufigkeit oder vor dem ersten Pubertätsanlauf, dann sagt man so platt, friert man die Hunde auf diesem Entwicklungsstadium ein. Die bleiben sehr kindlich, sehr verspielt, die reifen nicht so, die sind später total unsouverän, weil eben die Hormone für die Entwicklung, für die Reifung fehlen. Und genau deswegen würde man Hunde oder empfiehlt man Hunde einfach nicht so früh zu kastrieren, egal ob Hündin oder Rüde. Weil sie einfach extrem wichtig sind.
Gehören halt zum Alterungsprozess dazu, wie ja, bei uns ja auch irgendwie, ne?
Ich wollte es gerade nicht so richtig krass vermenschlichen, aber ja, gut, dass du es gesagt hast. Ja, ist ja so.
Ja, brauchen wir ja auch.
Ja, natürlich. Und jeder, der seinen Hund beobachtet, natürlich mit jeder neuen Pubertätsschub, der da so kommt, mit jeder neuen Läufigkeit, die da so kommt, man merkt, dass der Hund reifer wird, man merkt, dass der erwachsen wird. Und nimmst du dem Hund diese Chance zu reifen, zu erwachsen zu werden, ja, dann nimmst du dem auch in gewisser Form die Chance, ja, im Gehirn sozusagen zu reifen. Und das ist doch schade.
Mhm. Jetzt lass uns doch mal darauf schauen, sagen wir mal, es liegt ein medizinischer Grund vor, was wir bei einer Kastration eines Rüdens beachten müssen.
Bei mir passiert es oft, dass sozusagen so eine Sandwich-Therapie stattfindet. Ich komme zu einem Besitzer, der Hund hat irgendwelche Auffälligkeiten. Wir fangen an, ins Training zu gehen. Wir können ganz viel sehr gut bearbeiten. Aber ab einem gewissen Punkt merkst du, okay, der Hund kommt nicht weiter. Der ist so gestresst. Der ist so unruhig. Der ist so mit sich total tatterig, dass man sagt, okay, warum ist das der Grund? Und wir können das wirklich sehr eindeutig auf die Hormone schieben. Der kann sich nicht konzentrieren, weil die Hormone ihn draußen wirklich so blockieren, so stressen, dass der überhaupt nicht mehr empfänglich für sämtliches Training ist. Dann würde man eine Kastration oder erstmal ja ein Kastrationschip empfehlen. Das heißt, ich würde sie zum Tierarzt schicken. Dort würden sie vorstellig werden und dort würde der Tierarzt dann ja auch noch mal eine gute Einschätzung geben.
Mhm.
Dann könnte man sagen, man hat eben schon dies und das und jenes Training gemacht und wenn die jetzt dann das genauso einschätzen, dann würde man dem Hund entweder kastrieren oder eben an erster Stelle natürlich erstmal diesen Kastrationschip geben. Und dann muss man sagen, ganz wichtig, es kann sein, dass es erstmal zu einer Verschlimmerung kommt, besonders bei so einem Kastrationschip. Man sagt also 4 bis 6 Wochen kann es auch noch mal zu einer Verschlimmerung dieser in Anführungsstrichen Symptome kommen.
Warum ist das so?
Naja, weil die Hormone ja nicht mit einmal weg sind.
Nee, das stimmt.
Ne, das ist ja nicht, du nimmst eine Pille und schneidest was ab und bums ist das sofort weg. Ne?
Mhm.
Das, ich nenne mal das, wapert immer noch so nach. Und deswegen kann es erstmal zu einer Verschlechterung kommen.
Okay.
Und so nach 4 bis 6 Wochen merkt man dann eine Entspannung.
Mhm.
Und jetzt ist auch ganz wichtig, merkt man eine Entspannung. Ne? Also da muss man wirklich, also wenn das im Training begleitet wird, sage ich immer, macht euch ein Tagebuch, schreibt wirklich auf, habt ihr eine Veränderung? Können wir überhaupt sagen, ein fehlendes Hormon, fehlende Hormonschübe, fehlender Hormonstatus, der macht das Verhalten des Hundes wirklich merklich anders? Wenn ja, klar, dann ist es ein Indiz dafür, dass man vielleicht mit dem Hund besser trainieren kann, dass er besser ansprechbar ist, dass insgesamt der Alltag besser klappt. Und wenn der Hormonschip sozusagen wieder ausläuft, der Hund kriegt wieder mehr Hormone, dann dreht sich das alles wieder. Dann kann man sagen, sicherlich ist der Hund mit einer Kastration besser dran. Aber das muss ganz genau begutachtet werden. Das kann man nicht eben mal so ad hoc entscheiden. Und dann natürlich ganz wichtig, so eine Kastration ist eine OP.
Mhm.
Ne, das ist jetzt nicht einfach, kaufe ich nicht eine Tüte Chips im Supermarkt.
Nee.
Ne, also da muss man auch immer einmal sagen, bei einem Rüden ist das vielleicht nicht so eine große OP wie bei einer Hündin, aber OP ist OP.
Definitiv und ja auch mit Kosten verbunden.
Genau. Also ich habe mal geguckt in der Klinik, So ein Rüden mit Narkose und allem sind so circa 300 Euro. Das kann natürlich mehr und es kann auch weniger sein. Es kommt natürlich einfach auf die Größe des Hundes an. Es kommt darauf an, wie der das alles verträgt und so weiter. Und bei einer Hündin können das schon auch mal bis zu 800 Euro sein. Weil, ist ja auch anders, da wird ja auch der ganze Bauch aufgeschnitten. Mm. Da muss ja einfach anders rangegangen werden. Ne? Und so ein Rüde, da verheilt das wirklich relativ zackig. Das geht ganz gut. Eine Hündin muss echt auch ein paar Tage erstmal Schongang machen, ne?
Ja.
Sagt so 10 Tage ist die erstmal so ein bisschen an kurzer Leine zu führen. Muss die Narbe gut abheilen, die tragen dann Bodies und so weiter. Ne? Das ist also ist wirklich eine große Bauch-OP. Das darf man nicht unterschätzen.
Nee, definitiv. Und warum ist es so, dass eher die Kastration gemacht wird bei Hunden als die Sterilisation?
Naja, wenn es wirklich um die Hormone geht,
ja.
Dann bist du ja bei der Sterilisation bei null.
Genau, aber wenn es jetzt, ich nenne es mal, zur Verhütung genutzt werden wollen würde.
Weil du jetzt meinst, da ist eine intakte Hündin und ein intakter Rüde leben zusammen.
Zum
und
Beispiel.
Eigentlich ist alles gut.
Ja.
Klar, dann könnte man das jetzt machen, ja.
Ja.
Dann könnte man sagen, bei der Hündin oder beim Rüden würde man einfach nur die Sterilisation machen, ja.
Ja, okay.
Ist aber, also ist mir so ganz, ganz selten bisher aufgekommen. Und da muss man sagen, das ist dann zweimal im Jahr. Da kann man die sicherlich auch irgendwie anders separieren.
Definitiv.
Also da würde ich jetzt auch erstmal sagen, das ist nicht so richtig ein Grund, nur weil man selber fehlendes Management an den Tag legt, irgendwelchen Hunden eine OP zuzuführen, ne?
Mhm. Ja, auch das ist eben am Ende auch wieder eine OP.
Ja,
ist halt auch ein
Und alle OPs haben eben Nebenwirkungen, ne? Und besonders so Kastration haben eben ihre Nebenwirkungen.
Das sind welche?
Also generell sagt man, dass Hunde eine gesteigerte Appetenz haben. Das heißt, die nehmen gut und gerne mal zu. Das liegt aber natürlich auch an uns Menschen, dass wir mehr füttern bzw. gleichbleiben füttern. Man sollte bei Kastraten einfach immer ein bisschen weniger füttern.
Mhm.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hündin mal einer Inkontinenz leiden kann, ist leider erhöht. Das ist meist nicht direkt nach Operation, sondern ist dann erst im Alter zu merken, aber das passiert schon. Dann verändert sich oft bei rothaarigen Hunden, aber generell bei langhaarigen Hunden das Fell. Entweder sehen die dann so aus wie so ein Flocati-Teppich, also so ganz weich, oder die werden so ganz,
ganz stumpf
und so ganz krusselig und ja, einfach, jetzt mal platt gesagt, nicht mehr schön.
Mhm.
Ja. Genau, und natürlich auch Verhaltensveränderungen, ne? Du machst nicht Verhalten damit besser, weil fehlende Hormone, die machen natürlich auch, dass nicht der Hund vielleicht nur noch schnuppert und nicht mehr aufreitet, die machen aber ja auch andere Verhaltensauffälligkeiten vielleicht.
Mhm.
Ne, kann von Biss gehen. Aber das muss man sich auch immer überlegen. Man trägt ein gewisses Risiko.
Mhm. Lass uns gerne mal auf dieses Risiko ein bisschen genauer eingehen, was eben da auch mit einhergehen kann. Viele, glaube ich, gehen eben damit halt ran, ja, mein Hund ist dominant oder eben, wie du schon ja häufig auch gerade in der Folge schon gesagt hast, der zieht so doll an der Leine und so weiter. Und was kann denn im Prinzip im Verhalten auch danach passieren?
Das ist oft bei Hunden, die eben sehr früh auch kastriert worden sind, die einfach noch nicht viel gelernt haben, noch nicht so viele Umweltreize kennengelernt haben. Wenn du denen also die Hormone wegnimmst, dann fehlt die Gehirnreifung. Und es kann sein, dass so ein Hund echt unsicher im Alltag wird, dass der total ängstlich wird, dass der sich vermehrt von links nach rechts umguckt oder die ihm wirklich kindlich bleiben. Also das meine ich wirklich, dass die so völlig verspielt sind, dass denen die Ernsthaftigkeit im Leben fehlt, dass die sich wenig oder wirklich nur minutenweise konzentrieren können und der Alltag damit wirklich erschwert ist.
Mhm.
Und Hündinnen werden eben gut und gerne mal so ein bisschen zicksch.
Zickisch.
Ich weiß gar nicht, wie ich das nett ausdrücke. Sie werden
eine kleine
speziell.
Diva.
Die kleine Diva, ja. Das kann vorher auch schon gewesen sein. Das muss vorher aber nicht gewesen sein und kann eben durch diese Kastration ausgelöst werden. Aber da sind wir wieder wie dabei, könnte eventuell und mal gucken. Und das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Also da ist wirklich wichtig zu sagen, wie ist euer Stand? Ganz genau zu analysieren. Was sind eure Probleme? Medizinische Probleme, dann glaube ich, muss man gar nicht drüber sprechen, dann ist es medizinisch notwendig, dann muss eine Kastration sehr wahrscheinlich ja durchgeführt werden. Und sind es Verhaltensauffälligkeiten im Sinne von Stress und der Hund kann seinen Alltag überhaupt nicht mehr meistern, dann steht wahrscheinlich einer Kastration jetzt auch nichts im Wege oder wird sehr befürwortet. Was das für Folgen haben kann, Ja, das weiß man nicht. Und dann ist immer, was war zuerst, Henne oder Ei, ne? Im Zweifel hast du ein Problem nicht mehr und du hast leider ein anderes Problem
dazu bekommen.
Ja, deswegen ja in diese Sandwich-Therapie, ne? Du bist wahrscheinlich bei einem Hundetrainer oder Hundetrainerin, übst, du kommst ab einem gewissen Punkt, merkst, okay, hier kommen wir nicht weiter, der Hund ist so blockiert, der hat so viel Cortisolausschuss, da geht nichts mehr, der Hund ist nicht mehr ansprechbar. Vielleicht wäre es mit einer Kastration oder einem Kastrationschip zu lösen. Kastrationschip sitzt oder Kastration ist erfolgt, das Verhalten wird deutlich besser, dafür kommt eine andere Baustelle. Gut, dann trainierst du daran wieder. Na, also vielleicht ist aber auch alles gut, ne? Du hast wirklich sozusagen das eine Problem mit der Kastration gelöst.
Ja.
Kannst den Hund besser ansprechen, der Hund ist besser führbar. Du kannst das Problem sehr gut im Training einbinden und lösen. Und das ist wirklich danach ein viel entspannterer und viel seriöser Hund.
Vielleicht, ja. Aber na, eben also, auch nur vielleicht.
Genau, das kann aber niemand sagen. Nee, ne?
Auch der Tierarzt ja nicht.
Der Tierarzt nicht und auch ein Hundetrainer hat nun mal keine Zauberkugel und auch keine Schneekugel, wo er reingucken kann. Der kann sehr wahrscheinlich und aus seinem Erfahrungsschatz berichten, das mache ich ja auch. Und Wahrscheinlichkeiten sind ja schon sehr hoch.
Mhm.
Aber.
Ja. Was hat sich denn da aus deiner Sicht in den letzten Jahren so verändert? Weil von meinem Gefühl her war das vor ein paar Jahren noch so, ja, macht man einfach.
Genau, das hatte ich auch. Also als Nala noch Baby war, das war völlig normal. Also da wurde man eher schief angeguckt, wie du hast sie noch nicht kastriert.
Mhm.
Und dann auch, wie kannst du hier mit einer nicht kastrierten Hündin über die Freilauffläche laufen? Oder wenn deine Hündin läufig war und du hast sie an der Leine geführt und dann ist ein Rüde zu dir gekommen und du musstest echt darum kämpfen, dass dieser Rüde nicht aufspringt und dann du bist ja schuld, weil du hast die läufige Hündin. Also das ist besser geworden, finde ich. Die Leute sind da schon reflektierter, die Leute setzen sich damit deutlich mehr auseinander und trotzdem muss man sagen, es wird noch sehr viel pauschalisiert. Ne? Ja. Wenn man nicht weiterkommt, dann muss der Hund einfach kastriert werden. Dann ist das so. Und vor allem bei Rüden. Also das ist schon echt... Der fiepst mal ein bisschen, der leckt mal ein bisschen Pipi. Ja, also der ist total sexuell gesteuert, der ist übersteuert, der muss kastriert werden. Die Eier müssen weg.
Mm.
Ja, und das ist natürlich zu einfach gedacht. Ne? Also da ziehe ich gerne den Zahn, muss ich zugeben. Ja, weil ich das wirklich zu einfach finde.
Ja, ja, wahrscheinlich und macht man es sich damit eben auch einfach. Ne?
Ich kann auch verstehen, dass das anstrengend ist. Ja, aber es ist vielleicht auch nur eine Phase. Der muss sich doch auch ausprobieren, der muss doch auch sich entwickeln dürfen. So wie wir das eben machen.
Ja.
Und wir entwickeln uns und wir machen sicherlich auch mal Sachen, wo man so 2 Monate später vielleicht auch schon so denkt, huiuiui, hätte vielleicht nicht sein müssen.
Definitiv.
Ja, weiß man dann, ne? Macht man nicht nochmal.
Mhm.
Und vielleicht hat der Partner, die Familie, die Freunde, wer auch immer, hat einem geholfen, aus dieser Phase herauszukommen.
Ja.
Das ist ein Lernprozess und das ist bei Hunden auch so. Und da ist nicht immer gleich schnipp, schnapp die Lösung.
Was würdest du sagen, hat sich so in der medizinischen Sicht dahingehend verändert? Weil, wie du schon sagst, bei Daska und Nala war das irgendwie noch so gang und gäbe, als sie klein waren.
Genau, also ich hätte Nala nicht kastrieren lassen. Die hatte aber gleich nach ihrer ersten Läufigkeit so eine schwere Gebärmutterhalsentzündung und Gebärmutterentzündung. Und die war septisch, dass man das tatsächlich sofort operieren lassen musste. Da war jetzt wirklich keine andere Wahl, weil die so ein bisschen auf Messers Klinge rumgetanzt ist.
Mm.
Und das war wirklich eine große OP. Gut, da ist natürlich auch, wie gesagt, die Gebärmutter mit rausgenommen worden. Da war alles eitrig. Das war schon eine riesen OP. Das heißt, die OPs und der OP-Standard hat sich natürlich deutlich verbessert. Die Medizin entwickelt sich weiter. Bei Rüden ist das heutzutage wirklich eine kleine OP. Ja, nichtsdestotrotz, es ist eine OP, ne? Also das kann man auch, wenn die Medizin sich weiterentwickelt und das besser wird und die Eingriffe immer kleiner, routinierter, schneller, besser ablaufen, die Narkosen besser laufen, die Medikamente danach besser verträglich für die Hunde sind. Es ist und bleibt Chemie im Sinne von ne, Tabletten und so weiter. Und es ist und bleibt eine OP. Und die muss eben genau überdacht werden.
Ja.
Ja, es ist halt auch irgendwie zum Teil noch alte Schule. Ne? Also das ist, merkt man schon auch, da will ich niemanden an den Karren mitpissen. Aber es ist schon so, ältere Leute oder Leute, die schon lange einen Hund haben, die das einfach jahrelang so gemacht haben, die machen das auch heutzutage noch. Weil das einfach so damals gang und gäbe war. Aber es ist halt heutzutage nicht mehr und das ist auch gut so, dass das heutzutage nicht mehr ist. Und dafür sind eben so Aufklärungen besonders wichtig. Und da muss man auch gut drauf achten, dass man einen guten, und da bin ich mir sicher, dass es davon sehr, sehr viele gibt, sehr, sehr gute Tierärzte, sehr, sehr gute Hundetrainer, Hundetrainerinnen, die da eben nicht pauschalisierend sagen, ja, Kastration auf jeden Fall, sondern genau gucken, was das Problem ist.
Ja.
Weil man das eben heutzutage nicht mehr einfach so macht.
Das stimmt. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast immer so Zeitsprünge sozusagen oder Zeiten schon mal genannt. Aber wann würde sich denn eine Kastration, wenn es notwendig ist, am besten eignen?
Ja, also ich würde so lange warten wie nur irgend möglich, um so viel Entwicklung möglich zu machen. Bei einer Hündin geht man jetzt ja eh davon aus, dass es irgendwie medizinisch notwendig ist. Von daher kann man das natürlich nicht sagen. Wenn es nach der ersten Läufigkeit schon notwendig ist, ja, dann ist das wohl so. Was soll man sagen? Aber auch da, wenn das irgend möglich ist, lange warten, und beim Rüden genauso. Und ich würde sowieso immer erstmal mit so einem Kastrationschip einmal checken, ob die Lage sich dadurch überhaupt irgendwie verändert.
Ja.
Und rausziehen. Und eigentlich muss man sagen, Kastrationschip setzt man auch frühestens mit einem Jahr, eigentlich eher so mit anderthalb Jahren. Damit man dem Hund ja eben die Chance gibt, sich zu entwickeln. Klar, ich kenne natürlich auch Hunde, und manchmal ist das wirklich auch ganz, ganz, ich glaube, ich hatte mal einen einzigen Hund, wo ich gesagt habe, der, ich will nicht lügen, aber der war vielleicht so ein Dreivierteljahr oder so, wo man echt gemerkt hat, okay, der ist irgendwie anders als alle anderen. Der ist wirklich sehr sexuell geprägt. Den kriegst du so nicht irgendwie eingefangen, und der ist so gehemmt dadurch, dass man da kein normales Training machen kann. Das war aber eine Ausnahme, wo ich dann gesagt habe, mit 9 Monaten, da empfiehlt es sich wirklich mal. Mhm. Sonst schiebe ich das ganz gerne raus. Ja. Und versuche mit ganz viel Training, ganz viel Zuspruch. Ich weiß, wie viel Druck da auch bei den Besitzern liegt, wie nervig das auch ist. Das verstehe ich total. Das ist hammernervig, wenn der Hund draußen nur noch am Schnuppern ist, nur noch am Schnattern. Ne? Das ist ja das, was ich so oft sage. Und der Schaum bildet sich, der Hund guckt einen völlig wirr an. Ich weiß, dass das nervig ist, aber ganz oft sind es auch Phasen.
Ja.
Und es wird besser. Und wenn es nicht besser wird, klar, ne, dann ist der Hund so gestresst, dann muss er da Unterstützung eben auch anders als Training bekommen. Aber das sollte man nicht eben innerhalb von 3 Tagen gefühlt entscheiden.
Ja, definitiv.
Aber nochmal, da bin ich mittlerweile echt begeistert, wie sensibel auch viele Besitzer damit umgehen, die eben wirklich auch kommen und sagen, sie wollen keine Kastration und da wirklich erstmal alles andere möglich machen. Das war vor ein paar Jahren, war das wirklich noch anders, ja.
Ja, schon, ne? Da hat es echt so ein Umdenken gegeben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie, keine Ahnung, krasse Aufklärungskampagnen gab oder sowas, aber habe ich auch nicht mitbekommen.
Ich glaube tatsächlich, dass da auch viele Hundetrainer sehr viel Werbung sozusagen für gemacht haben, weil sie eben immer wieder gesagt haben, hey, stopp mal, so eine Kastration verändert nicht das Verhalten pauschal. Na, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, du veränderst doch nicht den Charakter. Das passiert nicht, und ich glaube, das ist dann immer mehr deutlich geworden, das hat man bei immer mehr Hunden gesehen, ne?
Mhm.
Und eben auch Nebenwirkungen beim Hund, und irgendwann sickert das natürlich da mal durch, ne?
Ja, definitiv. Lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, wann es sinnvoll ist und wann es nicht sinnvoll ist, dass wir noch mal so einen Abschluss haben.
Also, sinnvoll ist es, wenn eine medizinische Notwendigkeit besteht, bei der Hündin, wie zum Beispiel Nachläufigkeiten, massive Scheinschwangerschaften, massive Entzündungen der Eileiter der Gebärmutter und darunter wirklich arg leidet, arg krank ist. Bei Rüden, wenn sie wirklich gestresst sind und ihren Alltag nicht mehr meistern können, wenn sie Liebesbriefe schreiben, wenn sie das Essen vergessen, wenn sie draußen nicht mehr ansprechbar sind. Oder natürlich auch, wenn da eine medizinische Notwendigkeit besteht im Sinne von Tumoren oder irgendwelche Verwachsungen. Was keine Begründung für eine Kastration ist, ist, wenn dein Hund an der Leine zieht, wenn dein Hund nicht abrufbar ist oder wenn er zur Jagd geht. Das sind pauschal keine Gründe, den Hund zu kastrieren. Das sind aber Gründe, zum Hundetrainer zu gehen und zu sagen, ich habe hier ein Problem, ich bekomme das alleine nicht in den Griff, und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und mit dem Trainer einen Trainingsplan zu entwickeln und da natürlich vielleicht an den Punkt zu kommen, wo man sagt, oh, wir kommen nicht weiter.
Mhm.
Aber dann ist das eben wirklich fachspezifisch, dann ist das wirklich in kompetenten Händen und dann ist das nicht irgendeine Willkür und eine Kastration, die da die mögliche Lösung oder sogar Heilung des Problems bringt, weil das wird es dann sehr wahrscheinlich nicht bringen.
Ja.
Und auch nochmal zu sagen, es ist und bleibt eine OP, die mittlerweile sehr, sehr gut abläuft mit wenig Risiken, aber sie birgt eben Risiken und die darf man auch nicht unter den Teppich kehren.
Ja, Definitiv. Und vielleicht, was mir die ganze Zeit im Kopf schwebt, könnt ihr ja vielleicht mal reinschreiben, ob ihr darauf Lust habt. Denn wir haben ja eigentlich viel über Junghunde gerade gesprochen, pubertierende Hunde. Mhm. Und ich glaube, so eine Pubertätsfolge wäre vielleicht auch nicht nochmal das Falsche, oder? Wenn wir uns da mal mit den einzelnen Phasen, diesen Pubertätsschüben befassen.
So wirklich so Entwicklungsschritte, ne?
So Entwicklungsschritte, so gefühlt.
Fragen sehr viele danach.
Ja, schon, ne? Mhm. Weil ich hab gerade so im Kopf, weißt du, dieses Typische, was man immer sieht, das hat jetzt gar nichts mit im Vergleich zu Hunden zu tun, sondern dieses Typische, wenn ein Baby im Bauch ist. Und dann posten die ja auch immer, welchen Entwicklungsschub die sozusagen gerade machen.
Wie groß die sind, wie ein Gummibärchen oder wie ein Apfel oder
Und jetzt funktioniert irgendwie das Herz, jetzt kommen die Lungen dazu, die Lunge dazu und so weiter und so fort.
Du willst wissen, wie viel in so einer Schneekugel, wann das Schneegestöber schlimm ist, wie viel Orkanböden wehen und wann sozusagen aus den Schneeflocken nur noch so ein stille, leise Riesel der Schnee kommt.
Ja, das möchte ich alles von dir wissen.
Alles klar, das kriege ich hin.
Ja, sehr gut. Dann können wir uns da ja schon mal drauf freuen, auf so eine Pubertierfolge. Das wird, glaube ich, sehr spannend.
Ja.
Nicht nur für mich. Es war natürlich ganz uneigennützig, dass ich das gerade gefragt habe.
So ein Zufall, Mareike.
Nein, natürlich habt ihr das eben auch schon öfter mal bei uns nachgefragt und ich glaube, das bietet sich an der Stelle natürlich irgendwie an, dass wir daran anschließen, dass wir vielleicht mal so eine Pubertierfolge machen.
Kriegen wir hin.
Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann natürlich einfach immer gerne her damit, entweder bei Spotify direkt unter der Folge oder auch gerne bei uns bei Instagram, hunderunde-podcast, da findet ihr uns, falls ihr uns noch nicht folgt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jede Menge Sterne, gerne 5 Sterne, wenn ihr die Glocke abonniert bei Spotify und natürlich auch sämtliche andere Bewertungen überall, wo es eben geht.
Ja, unbedingt, her damit.
Her damit, ne?
Ihr helft uns damit wirklich sehr und nicht nur helfen tut ihr uns damit, sondern es ist einfach natürlich auch schön, wenn wir liebe, nette Nachrichten von euch lesen, wie gern ihr unseren Podcast hört, ja, was ihr dabei macht, was euch schon geholfen habt. Das ist wirklich immer sehr, sehr schön. Das bringt uns beiden immer ein sehr ordentliches Schmunzeln auf die Lippen.
Voll. Also vielen, vielen Dank dafür und ansonsten hören wir uns dann ja schon wieder nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann. Tschüss.
Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.